Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Ein anständiges Gemetzel bei den Männern, bei den Frauen. Die meisten Topspielerinnen sind durchgekommen. Das ist das Ergebnis eines bemerkenswerten Donnerstags, den wir erlebt haben hier bei den Australian Open. Herzlich willkommen zum zweiten Update-Podcast hier von Chip and Charge, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt und natürlich bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp leider heute nicht dabei. Dafür habe ich mir prominente Unterstützung geholt vom NDR, vom ARD-Hörfunk, hier dann auch vor Ort zusammen mit der Kollegin Ina Kast, Matthias Kammann. Matthias, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne und du hast diesen Tag auch beobachtet, wir sitzen quasi nebeneinander. Dein erstes Fazit über den gesamten Tag heute?
Ja, ich war mehr oder weniger fasziniert und in der Arbeit, die ich da machen muss, war ich auch manchmal gefühlt überfordert, weil so viel gleichzeitig passiert ist und ein Höhepunkt letztlich den nächsten jagte. Und das war schon ja, ziemlich beeindruckend, was hier heute so passiert ist. Und schade ist für mich nur, dass Alexander Zverev, aber da kommen wir ja später drauf, dem nicht so richtig standhalten konnte. Ja. Dieser emotionalen Achterbahnfahrt hat er, Alex, da hat er was zu beigetragen. Eher negativ, aber das besprechen wir später.
Dazu sprechen wir später. Aber wir müssen darüber sprechen, dass das heute einer der besten Tage war. Also man braucht immer so einen Tag in einem Grand Slam, wo wirklich alles drunter und drüber geht. Wir hatten das vor anderthalb Jahren bei den US Open, wo wirklich jeden Tag alles drunter und drüber ging. Und hier hatten wir es heute und ich fand es wirklich, ich hatte großen, großen Spaß an diesem Tag. Und es waren wirklich ganz, ganz viele großartige Matches. Und wir fangen mit einem Match an, was nicht unbedingt ein großartiges Match war, was allerdings ein sehr kräftezehrendes Match war. Das war das Match von Laura Siegemund. Die hat heute gespielt gegen Irina Camelia Bigou. Und wir haben diese Geschichte rund um ihr, vielleicht in ihren Rückzug dann ja auch gehört, dass sie dann aus dem Einzel raus will, ins Doppel eher rein will. Aber sie hat es echt noch drauf und hat heute in einem bemerkenswerten Kampf Irina Camelia Bigou in 3 Sätzen besiegt mit 6-3 im dritten Satz und hat dabei eine einwandfreie Leistung gezeigt. Da kann man nicht meckern. Also da kann man auch nichts gegen Negatives oder so sagen. Das war einfach ein Abnutzungskampf.
Ja, ich finde auch gar nicht mal, dass das Niveau so schlecht war. Also im Vergleich vielleicht zu einem Spiel, wo wir später noch drauf kommen, Fernandes gegen Garcia, vielleicht fällt das so ein bisschen ab. Aber es hat auch, muss man vielleicht auch euren Hörern sagen, wir sitzen ja hier gerade im Pressezentrum und haben den Blick auf Monitore. Und wenn man das Bild von Rod Laver sieht oder Margaret Court, dann sind da viele Kameras und du siehst einfach ein ganz anderes Bild, als wenn du auf einem Nebenplatz die Coverage bekommst. Dann sind das 2-3 verschiedene Kameras, immer der gleiche Blickwinkel. Das ermüdet auch ein bisschen und manchmal sieht man auch nicht so genau, was die da eigentlich machen. Also ich finde, dass Laura Siegemund erstaunlich gut gespielt hat, deutlich besser als im ersten Match.
Ja.
Und ich ziehe den Hut vor ihr, dass sie das macht. Sie hat das letzte Turnier, glaube ich, mit Protective Ranking hier spielen dürfen. So hat sie es, glaube ich, gestern oder vorgestern gesagt. Und sie stand damit ja auch ein bisschen unter Druck, denn sie will ja auch noch ein bisschen einzuspielen. Die ist ja ehrgeizig und will sich nicht nur aufs Doppel konzentrieren. Und deshalb war das eine reife Leistung. 3 Stunden, 12 Minuten, sollten wir vielleicht nochmal sagen, bei Wind.
Also mangelnden Ehrgeiz kann man ihnen nun wirklich nicht vorwerfen. Nee. Das können wir, glaube ich, ausschließen. Nee, sie hatte in Hobart, hatte sie vor dem Turnier, vor den Australian Open, ein Match gegen Bernarda Parra, wo sie mit 4-1 2 Breaks geführt hat und dann noch 6-4 verloren hat. Und das war vielleicht dann auch ein bisschen im Hinterkopf. Sie führte nämlich heute auch 5-1 im dritten Satz gegen Irina Camelia Bigou und ließ Bigou dann nochmal auf 5-3 rankommen, aber konnte dann ausservieren. Und das, glaube ich, war eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Sie hat gestern gespielt, sie hat heute gespielt, morgen spielt sie Doppel. Sie kann sich auch nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Und da hören wir mal rein in den O-Ton von ihr, weil ich habe sie gefragt, ich habe sie angesprochen auf diese Geschichte mit dem Umsteigen aufs Doppel und ob sie sich das nochmal überlegen mag. Und das hat sie darauf geantwortet.
Sagen wir mal so, ich weiß, dass ich sehr gutes Tennis spielen kann. Und das ist am Tennis liegt es nicht, dass ich meinen Fokus mehr aufs Doppel verschieben will. Ich kann 1-2 Matches sehr gut mithalten. Bei mir ist halt dann das Schwierige, im Turnier muss man halt 5 Matches am Stück gewinnen. Und in einem Grand Slam ist nochmal ein bisschen was anderes mit einem Tag frei dazwischen. Das hilft dann auch. Hatte ich jetzt nicht. Ja, aber also ich bin jetzt ich bin schon noch flott unterwegs, ja, und fit. Aber ich strapaziere meinen Körper, denke ich, schon über die Maße im Einzel. Und wenn man in einer normalen Turnierwoche halt schaut, dann muss man halt fast jeden Tag spielen. Und da ist es halt so, dass ich dann schon, also da ändert sich ein bisschen was dran, weil ich natürlich dort, wo ich Einzel spielen kann, dort werde ich Einzel spielen in den nächsten Wochen. Und dadurch, dass mein Ranking jetzt dann ein bisschen, sich gehalten hat oder verbessert hat sogar, habe ich dann natürlich bessere Möglichkeiten. Ja? Aber um im Einzel jetzt den Fokus zu legen, hätte ich natürlich einen anderen Turnierplan wie im Doppel. Und da wird sich nichts dran ändern, dass ich meinen Turnierplan jetzt nach dem Doppel ausrichten werde. Und wenn ich dann dort, wo ich Einzel spiele, gute Ergebnisse habe, umso besser.
Ja? Ja, es ist dieser Workload, den sie jetzt dann auch hat, wo sie sagt, vielleicht muss ich mir das nicht mehr unbedingt die ganze Zeit geben.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es für sie auch vielleicht gar nicht so schlecht, weil sie hat jetzt auch in den letzten Jahren ja durch das viele Doppelspielen zwar Doppel gespielt, aber nicht so wahnsinnig viel Einzel. Mhm. Und wenn sie da weiterkommen will, hilft ihr vielleicht ja auch ein bisschen mehr Rhythmus, ein bisschen mehr Praxis in Anführungsstrichen. Es ist ein schmaler Grat, ist mir klar, aber ich würde das nicht nur als negativ betrachten. Allerdings muss man natürlich sagen, 3:12 und ich glaube, das andere Match waren auch 2,5 ja. Stunden, ist natürlich schon eine ganz schöne Belastung.
Morgen spielt sie dann also im Doppel an der Seite von Kirsten Flipkens und sie wird mit Kirsten Flipkens an da auch jetzt die nächsten Monate bestreiten. Und da müssen wir dann noch einen O-Ton reinbringen, weil da hat sie ein sehr schönes Zitat gebracht, wo ich sie ja auch darauf angesprochen habe, ob das jetzt hier wirklich nur eine Ausgabe der Kraft war oder wer am Ende mehr Kraft hatte. Und da hat sie Folgendes gesagt.
Ja, was heißt Problem mit der Kraft? Also da sind wir, glaube ich, beide am Schluss ein bisschen am Zahnfleisch gegangen. Sie mehr als ich. Also ich war fitter hinten raus und habe, da muss man ein bisschen den Arschbäckle zusammenkneifen. Und dann guckt man halt, dass man das Ding irgendwie robbt. Und das habe ich gut gemacht. Also ich habe mich auch im dritten noch gut bewegt. Da waren lange Rallyes. Ich habe versucht, dann sehr offensiv zu spielen. Und habe aber dann auch defensiv wirklich gut gearbeitet noch und habe da auch noch ein paar Punkte rausgeholt, die kann man auch verlieren, und habe aber wirklich auch defensiv noch gut gespielt und war letztendlich dann mental und physisch wahrscheinlich ein bisschen fitter.
Arschbäckle zusammenkneifen, ich glaube, das ist das Motto dieses gesamten Turnieres.
Ja, und das wird sie auch machen müssen, wenn sie gegen Caroline Garcia spielt in der nächsten Runde. Ich weiß nicht, ob du da schon drauf zieltest, aber das ist natürlich dann eine andere Hausnummer. Das muss man ganz klar sagen. Die ist ja eigentlich, hat ein Comeback hingelegt, was man vielleicht auch nicht mehr erwartet hatte. Caroline Garcia im letzten Jahr, das zweite Halbjahr war unfassbar mit der Krönung des Sieges bei den WTA-Finals, muss man ja schon sagen, jetzt Nummer 4 der Weltrangliste. Und hier hat die unglaublich gut gespielt, macht einen super Eindruck. Mhm. In der ersten Runde waren so die ersten, das habe ich zufällig gesehen, aber ich fast eingeschlafen bei dem Spiel, da war ich in der Arena. Die Gegnerin war schwach und es stand dann irgendwie nach einer halben Stunde 3-3, aber dann hat sie so gut wie kein Spiel mehr verloren. Also die ist richtig gut drauf und das hat man heute gegen Leila Fernandes auch gesehen. Also das war ein Top-Spiel.
Das war ein Top-Match, leider nur vor 300 zahlenden Zuschauerinnen und Zuschauern, weil vorher das Match von Kaspar Ruud war und darüber sprechen wir nachher auch noch. Aber das war ein richtig, richtig gutes Match, was wir dort gesehen haben heute zwischen Caroline Garcia und Leila Fernandes. 7-6, 7-5. Caroline Garcia musste im ersten Satz einem Rückstand hinterherlaufen, konnte den aufholen. Im Tiebreak des ersten Satzes lag sie mit 5-2 zurück und hat dann den Satz noch gewinnen können. Im zweiten ging es dann 7-5 aus. Leila Fernandes hat alles entgegengeschmissen. Es war ein sehr ästhetisches Match, möchte ich dann auch sagen, weil beide ja unglaublich ästhetisches Tennis auch spielen können. Und das fand ich war eine sehr, sehr gute Angelegenheit.
Und Fernandes hatte Satzball.
Ja,
genau. Und den hat Garcia abgewehrt mit einem wirklich blitzsauberen Ass.
Ja,
wirklich.
Und das Tennis,
großer Sport war das.
Das Tennis, was Caroline Garcia spielt, ist ja auch wirklich enorm sehenswert. Ja. Dadurch, dass sie Chip and Charge spielt, dadurch, dass sie häufig ans Netz geht. Wenn das nicht passt. Das ist wirklich ein unglaublich sehenswertes Tennis. Und was du gesagt hast, seit dem zweiten Halbjahr, es ist dieses Turnier damals in Bad Homburg gewesen. Wir haben bei Chip and Charge jetzt schon sehr häufig darüber gesprochen, dass sie seit Bad Homburg, dass da ein Schalter umgelegt worden ist. Und sie hat es ins neue Jahr rübergerettet. Wir haben Paula Bodosa gesehen, die ein gutes halbes Jahr hatte, danach dann nicht anknüpfen konnte. Wir haben Annette Kontaveit gesehen, die nach der Pandemie ein halbes Jahr hatte, wo man von träumt, auch nicht so richtig dran anknüpfen konnte, heute ausgeschieden. Aber bei Caroline Garcia hat man das Gefühl, die kann ihre Form kompensieren und vor allen Dingen hat sie einen Spielstil, der vielen Gegnerinnen wirklich Probleme bereitet.
Ja, sie ist gestern gefragt worden, ich frage mich immer, war es gestern oder war es vorgestern, ob es für sie eigentlich blöd ist, dass diese Saison jetzt eine neue Saison ist, dass sie sie nicht vielleicht betrachtet als ein Weitergehen der letzten Saison, ob das nicht für sie psychologisch besser wäre. Da hat sie gesagt, ja, das wäre wahrscheinlich besser, aber sie kann es ja nicht gegen wehren, dass jetzt 2023 ist. Also sie hat das auch noch gut aufgenommen und irgendwie gut gekontert, diese Frage, die gar nicht so doof war, ne, von dem Kollegen aus Frankreich. Hat sie schön gekontert und auch da macht sie, finde ich, einen guten Eindruck. So in der Pressekonferenz und so zugänglich, redegewandt. Also hat mir auch da gut gefallen.
Ist eine komplett andere Person und vor allen Dingen, sie hat auch mentale Probleme öffentlich gemacht. Sie hat darüber gesprochen, an Bulimie gelitten zu haben. Und auch das ist ja so ein, Laura Siegemund hat es als Empowerment dann auch angesprochen, die gesagt hat, ja, endlich können wir dann auch darüber sprechen, dass es nicht nur 2 Stunden Primetime sind und alles ist toll bei uns, sondern dass es auch Probleme gibt bei Spielerinnen und Spielern und dass das jetzt so offen angesprochen werden kann und das, da ist ja auch so ein Mindchange dann gewesen bei den Frauen vor allen Dingen auch. Jinwen Zhang konnte über Menstruation dann sprechen, Naomi Osaka konnte über mentale Probleme sprechen, Caroline Garcia jetzt über Bulimie. Das ist ja dann auch schon so eine Geschichte, wo man sagt, das geht in die richtige Richtung, dass man solche Dinge ansprechen kann und dass man nicht immer sagen kann, ja, alles ist toll bei uns in der WTA-Welt.
Ja, ich weiß nicht, ob die Netflix-Serie was anderes darstellt, die wir gerade so erleben.
Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich hatte noch keine Zeit.
Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur schon so 1-2 Kritiken gelesen. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das so toll ist, wie es dargestellt wird. Aber ja, muss man dann vielleicht erst selbst sehen, damit man es beurteilen kann. Absolut. Aber Garcia gegen Siegemund spielen halt jetzt gegeneinander. Was glaubst du denn? Hat sie eine Chance?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Caroline Garcias Tennis im Moment eine Liga über dem von Laura Siegemund ist. Das ist schon Weltklasse, was Caroline Garcia macht seit Monaten. Und ich glaube, da gibt es keinen großen Weg für Laura Siegemund. Da muss schon vieles passieren, meiner Meinung nach.
Was hat sie heute in der Pressekonferenz gesagt? Sie freut sich drauf. Sie hat nichts zu verlieren.
Sie ist absolute
Außenseiterin und wird auf dem großen Platz vermutlich spielen. Ja. Und das ist ja auch schon was.
Das
hat sie wahrscheinlich vor dem Turnier auch nicht erwartet.
Damit hat sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Und das wird am Samstag dann kommen. Ein weiteres Ergebnis, worüber wir sprechen können, weil wir es gesehen haben. Es gab heute so viele Matches, die wir nicht sehen konnten, weil es einfach zu viel passiert ist. Belinda Bencic hat gegen Claire Liu gewonnen mit 7-6 und 6-3. Im ersten Satz lag sie lange zurück, 5-3, hat dann den Satz noch drehen können. Und im zweiten Satz war es eigentlich Business as usual. Auch Belinda Bencic kommt mit extrem viel Selbstvertrauen zu diesem Turnier. Hat letzte Woche Adelaide gewonnen und kann von sich behaupten, ja Mensch, vielleicht habe ich hier auch eine Chance. Vielleicht gibt es hier eine Chance für mich, einen Weg, dann sehr weit zu kommen, weil Belinda Bencic fehlt dieser Grand-Slam-Titel auch und sie gefühlt spielt sie ja auch schon seit 15 Jahren mit.
Ich hatte aber das Gefühl, dass sie dieses Selbstbewusstsein nicht zu jeder Phase des Spiels transportiert hat. Also sie war sehr unzufrieden mit sich, hat sich sehr häufig geärgert, hat so die Souveränität, die man vielleicht von ihr erwarten hätte können nach diesem Rückenwind aus Adelaide, hat sie nicht so richtig präsentiert, finde ich.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich auch sehr, sehr häufig unter Druck setzt und sehr stark unter Druck setzt. Ich meine, wir haben sie häufig genug gesehen, wo sie in den Mannschaftsfarben gespielt hat, der Schweizer. Das ist ähnlich wie bei Jan-Lennard Schuff beim deutschen Team, dass der auch immer ein anderes Level findet, wenn der für Deutschland spielt. Sie, wenn sie für die Schweiz spielt, ist einfach eine komplett andere Spielerin nochmal. Mit Selbstbewusstsein, sie Brust raus, Bauch rein. Das ist also alles unglaublich stark, was sie macht. Und das dann zu transportieren in so ein normales Grand Slam, das ist für mich dann die große Kunst und das wird dann auch die große Kunst für sie sein, das jetzt hier zu transportieren. Denn ihr Weg wird dann ja auch nicht leichter. Sie spielt jetzt gegen Camila Giorgi in der nächsten Runde und das wird eine knackige Geschichte. Camila Giorgi, entweder spielt sie die Bälle als Homeruns in die Zuschauerränge, dass in den ersten Reihen Helme verteilt werden, oder sie trifft halt die Linien und da wissen wir nicht, welche Camila Giorgi wir antreffen werden.
Ja, das wird auf jeden Fall ein interessantes Match, würde ich auch sagen. Genauso wie Sabalenka gegen Mertens.
Die beide früher zusammen Doppel gespielt haben. Sabalenka hat vor der Saison gesagt, nee, sie möchte sich jetzt aufs Einzel konzentrieren. Und Sabalenka hat heute eine ziemliche Demonstration abgeliefert, möchte ich sagen, gegen Shelby Rogers. Da lag sie im ersten Satz mit Break zurück und dann hat sie nach dem 1-3 nur noch ein einziges Spiel verloren. Shelby Rogers ist nicht in der Form wie zum Beispiel 2022 oder 2021. Aber die so wegzupowern, also mit ihrer Power dann überhaupt keine Chance zu lassen. Und Shelby Rogers hat selber Power, hat selber eigentlich die Möglichkeiten, ein Spiel zu kreieren. Das fand ich heute extrem bemerkenswert. Und Arina Sabalenka, die hatten wir vorher schon auf der Liste, aber müssen wir jetzt noch ein Häkchen dran machen. Das ist schon sehr
stark. Ja, ich finde, man hat auch heute wieder gesehen, dass sie eine Fähigkeit hat. Also Ball-Auge, Hand-Auge-Koordination ist extrem gut. Wie häufig die früh sieht, wo der Ball ist, wie sie den Ball, sonst kann sie dem Ball gar nicht so entgegengehen und den Ball so in die Ecken feuern, wenn sie das nicht sehen könnte. Also das ist wirklich schon eine Gabe, die hat. Man reduziert sie eigentlich häufig darauf, dass sie einfach nur rumballert, aber dafür ballert sie ganz schön gut. Sonst würde sie nicht seit Jahren in den Top Ten stehen. Und ich habe das heute mal so ein bisschen beobachtet. Ich finde es extrem, wie gut die antizipieren kann und wie gut sie zum Ball steht dann bei solchen, gerade bei zweiten Aufschlägen auch. Und hat mich ziemlich überzeugt.
Und das Ganze rund um den Aufschlag und ihre Doppelfehler scheint auch eine Geschichte der Vergangenheit zu sein, weil die hat sie jetzt im normalen Rahmen im Moment und der Aufschlag scheint im Moment kein Problem mehr zu sein. Mhm. Was wir Ende letzten oder Mitte letzten Jahres gesehen haben, das war ja zum Teil furchtbar mit anzuschauen.
Da kann man sich ja gar nicht entscheiden, wer jetzt die Favoritin ist. Garcia, Sabalenka, wir hatten gestern Goff.
Da gibt es einige, die wir
Swiatek sowieso
angeben müssen. Oben natürlich Goff, Swiatek, unten haben wir Sabalenka, haben wir Caroline Garcia, die wir hier noch sehen können. Wir haben Belinda Bencic, wir haben eventuell dann auch noch eine Ons Jabeur, die spielt nämlich gerade, während wir sprechen, liegt aber mit Break zurück gegen Markéta Vondrousova. Vielleicht bekommen wir hier gleich nochmal ein weiteres Ergebnis dann auch nochmal rein, aber das dauert noch ein bisschen. Wir haben uns entschieden, noch vor 0 Uhr hier
anzufangen,
deswegen kriegen wir Ons Jabeur gegen Markéta Vondrousova nicht rein. Darüber werden wir morgen sprechen, dann wenn ich wieder mit Philipp aufnehme. Weitere Ergebnisse, die es heute dann auch noch gegeben hat. Linda Fruwietova, 17-jähriges tschechisches Top-Talent, hat gegen Kimberly Burrell mit 6:3 und 6:2 gewonnen und trifft jetzt auf die Siegerin von Vondrousova und Ons Jabeur. Das tschechische Nachwuchstennis, haben wir auch schon sehr häufig hier drüber gesprochen, ist nach wie vor extrem gut vertreten und da wird noch einiges kommen. Donna Vekic hat gegen Ljudmila Samsonova gewonnen, 6:3, 6:0. Nuria Parisas-Diaz in zwei Sätzen weiter gegen Anastasia Potapova, 6:3, 6:2. Und dann haben wir noch Camilla Giorgi, die haben wir eben angesprochen, gegen Anna-Karolina Schmidlova, 6:4, 6:3. Und Elise Mertens, die hat gegen Lauren Davis mit 6:4 und 6:3 gewonnen. Dann können wir noch einmal gerade darüber sprechen. Ein ganz wildes Match war das zwischen Ekaterina Alexandrova und Taylor Townsend. Alexandrova verliert den ersten Satz 1:6. Ist eine Spielerin, die ihre Emotionen sehr, vor allen Dingen ihre negativen Emotionen sehr auf den Platz trägt. Und konnte dann aber Taylor Townsend so ein bisschen in ihre Schranken weisen. 6:2, 6:3, den zweiten und dritten Satz gewonnen. Und gerade der dritte Satz ging sehr lange, knapp eine Stunde. Und da ist Alexandrova in die dritte Runde gekommen. Und das war eine durchaus wackelige Angelegenheit für Alexandrova und ganz unrhythmisches Spiel da heute.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Ballwechsel gesehen, war ein bisschen überrascht über das Outfit von Taylor Townsend, aber und wie sie den Ball versteckt immer unter der Hose. Also es sah also ein bisschen, ja, sehr gewöhnungsbedürftig aus, aber Äußerlichkeiten sind hier unwichtig. Trotzdem, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, weil ich habe kaum einen Ballwechsel gesehen.
Zhang Zhuai hat gegen Petra Martic gewonnen, 6:3, 6:3. Varvara Gracheva gegen Lucrezia Stefanini, die Siegerin gegen Tatjana Maria, ist jetzt ausgeschieden, 3:6 und 1:6. Und zwei Ergebnisse würde ich noch gerne ansprechen. Karolina Pliskova gewinnt gegen Julia Putintseva mit 6:0 und 7:5. Karolina Pliskova in einer veritablen Formkrise im letzten halben Jahr gewesen, spielt jetzt oder arbeitet jetzt wieder mit Sascha Bajin zusammen und jetzt sind die Ergebnisse da und sie hat eine sehr lukrative Auslosung, möchte ich sagen. Sie spielt jetzt in der dritten Runde gegen Varvara Gracheva und dann eventuell gegen Zhuai Zhang oder Zhang Zhuai oder Katie Wolinetz und dann eventuell gegen Caroline Garcia. Das ist eine sehr lukrative Auslosung für Karolina Pliskova hier.
Ja, die hat heute angefangen, 6-0, 2-0 stand das und das ging, glaube ich, innerhalb von 23 Minuten war das soweit. Dann ist der Faden so ein bisschen gerissen, aber die ist wirklich, weiß man ja auch, wenn die einen Lauf hat, ist sie ja kaum zu schlagen von wem auch immer. Also das ist ja schon jemand, den man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss, wenn sie jetzt auch gerade wieder Selbstvertrauen gewinnt durch alten Trainer. Das bedeutet ja häufig so viel. Und warum soll das bei ihr nicht auch wieder zu Positiven führen?
Sie hatte allerdings immer mal wieder so ein Match drin, wo man denkt, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, was ist denn jetzt hier wieder los? Aber Sie steht in der dritten Runde. Und dann müssen wir noch ein Ergebnis ansprechen. Katy Wolinetz hat gegen Veronika Kudermetova gewonnen. 6-4, 2-6, 6-2. Katy Wolinetz, eine der vielen, vielen Spielerinnen und Spieler, die in der ersten Runde stehen aus den USA. Und gegen Veronika Kudermetova.
14 Frauen, 16 Männer. Das ist schon mehr als 10%, haben wir vorhin ausgerechnet. Ne? Das ging ganz schnell mit dem Rechnen.
Mit dem Rechnen ging es ganz schnell. Und Katy Wolinetz spielt jetzt in der dritten Runde dann gegen Zhang Zhuai. Und auch das ist für beide eine Chance, hier wirklich weit zu kommen. Die Frauen haben ein Turnier, was noch halbwegs zusammengeblieben ist. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und da ist heute eine Bombe explodiert. Und darüber müssen wir sprechen. Über Alexander Zverev, über Casper Ruud, über Novak Djokovic, der dem gerade noch so vom Schippchen gesprungen ist. Und die anderen Matches. Darüber gleich hier mehr bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Kommen wir zu den Herren. Und während wir bei den Frauen schon ein sehr, sehr unterhaltsames Turnier erlebt haben, haben wir im Draw der Herren heute ein kleines Massaker erlebt. Ein kleines Gemetzel. Ganz viele gesetzte Spieler raus, ganz viele Favoriten auch raus. Und das ist etwas, was in dieser unteren Hälfte, in der auch Novak Djokovic spielt, ja durchaus von Nachrichten wert ist. Fangen wir allerdings an mit Alexander Zverev, der heute gegen Michael Moe spielte. Michael Moe, Lucky Loser, hatte in der ersten Runde Matchball noch abwehren müssen und kam in diese zweite Runde rein und traf auf einen Alexander Zverev, der immer noch nicht wusste, wo er steht, der sich nach der ersten Runde gut gefühlt hatte, der gesagt hatte, ja, das läuft alles viel, viel besser als beim United Cup noch, der allerdings dann nur einen Dreiviertelsatz so richtig an seine alte Form anknüpfen konnte. In den ersten Satz hatte er lange Zeit dominiert, dann musste er einen Break nochmal kassieren und dann hat er im Tiebreak allerdings sehr gut gespielt. Von da an ging es allerdings abwärts. Das war auf der einen Seite geschuldet seinem eigenen Spiel, zum anderen natürlich dann aber auch noch einer Verletzung, die er sich zugezogen hatte Ende des ersten Satzes. Da hören wir gleich noch einen O-Ton von ihm. Aber Matthias, das war keine wirklich gute Leistung heute von Alexander Zverev.
Also eine richtig gute Leistung war im Tiebreak des ersten Satzes. Mhm. Da hat er so gespielt, wie man das von ihm kennt. Also wie wir das früher gewohnt waren. Das kann er im Moment, glaube ich, einfach nicht durchhalten. Das ist völlig normal. Ich finde auch all die Kritik, die jetzt geäußert wird, vielleicht von außen, dass er jetzt gegen die 107 der Welt verliert und so weiter, die preist nicht mit ein, dass der 7,5 Monate nicht auf dem Platz gestanden hat, um ein ernsthaftes Match zu spielen. Selbst der United Cup ist für ihn, ja, er wollte da gut spielen, aber das ist noch nicht das Gleiche, wie bei den Australian Open zu spielen. Und das ist eine ganz andere Anspannung und es ist 3 Gewinnsätze und es ist viel mehr Publikum, es ist viel mehr Erwartungshaltung zu Hause und so weiter und so fort. Das sind so viele Aspekte und da hat er halt leider nur in dem Tiebreak sehr, sehr gut gespielt und je länger die Partie dauerte, umso schlechter wurde es eigentlich. Mhm. Er bewegte sich immer schlechter, machte viele unerzwungene Fehler. Du hast dann gesagt, weil wir die Statistik zusammen vorhin angeguckt haben, 58 leichte Fehler, aber auch 57 Winner. Also das gleicht sich in etwa aus. Das ist dann keine verheerende Bilanz.
Das ist kein hübsches Spiel dann.
Aber ja, das kann man auch so sagen. Aber 58 Unforced Errors ist schon eine ganze Menge für ihn. Und das waren ja jetzt auch keine engen Sätze, sondern das waren relativ glatte Sätze, 2, 3 und 4. Insofern ist das schon ganz schön viel. Wenn jetzt einige Hörer bei euch oder von euch die Bild-Zeitung gelesen haben, dann wissen sie vielleicht aber auch das Wirkliche, den wirklichen Grund. Ein Vogelschiss auf den Kopf von Alexander Zverev. Tatsächlich bei 2-2 im zweiten.
Eigentlich bringt das doch Glück.
Ja, das sagt man. Aber leider hat es dem Gegner Glück gebracht, weil ab da ging nichts mehr.
Ab da ging nichts mehr. Das ist jetzt, hat jetzt nichts mit dem Vogel unbedingt zu tun, aber es ging halt ab Mitte des zweiten Satzes nicht wirklich mehr was. Und Michael Moe, das muss man auch sagen, und das gehört zu der erzählten Geschichte dazu, Michael Moe hat sehr, sehr gut gespielt heute. Und das möchte ich ihm auch überhaupt nicht in Abrede stellen und nicht sagen, hier, na, der hat gegen den Verletzten oder Rekonvaleszenten gewonnen. Der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Der hat aus seinen Möglichkeiten das meiste gemacht. Und gerade Ende des dritten Satzes und dem vierten Satz fand ich ihn schon sehr stark.
Ja. Also je länger das Spiel dauerte, das ging einher. Zverev wurde unsicherer, schwächer, läuferisch schwächer, hat auch hinterher gesagt, er wusste einfach gar nicht, welche Entscheidung er treffen soll auf dem Platz. Und das hat man ihm tatsächlich auch total angesehen, dass er immer unsicherer wurde. Er hat auch immer mehr in die Box geguckt und. Und der Mo hat sich in einen Rausch gespielt. Der hat nämlich am Anfang nicht besonders gut gespielt, aber es wurde immer besser. Und das war so richtig gegenläufig, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich im Tennis, aber das war schon sehr, sehr auffällig, was der für ja erstmal unglaublich wenige Fehler gemacht hat am Ende. Mhm. Und dann hat er auf einmal auch aktiv gespielt. Am Anfang hat er nur zurückgespielt. Du hast es mir ja vorher erklärt, wie diese Leute heißen.
Pusher.
Pusher, genau. Aber das war er dann am Ende überhaupt nicht mehr.
Also nee,
das hat mich schon beeindruckt.
Ja, also mich hat er auch beeindruckt und er hat das meiste aus seiner Chance gemacht und er hatte selber hinterher im On-Court-Interview noch gesagt, eigentlich hatte ich schon die Sachen gepackt und den Flug umgebucht, dass ich jetzt heute schon fliegen kann noch, aber jetzt kann ich noch ein bisschen länger bleiben und das ist für ihn eine große Börse, das ist für ihn viel Preisgeld, das ist für ihn dann auch, sind dann auch viele Punkte in der Weltrangliste, also für Michael Moe ist das hier eine ganz, ganz große Geschichte gewesen und vor allen Dingen diese Reise muss ja noch nicht zu Ende sein. Er trifft in der dritten Runde auf J.J. Wolf, der heute eine sehr überzeugende Partie gegen Diego Schwartzmann geliefert hat, 6-1, 6-4, 6-4, auch wenn man da dazu sagen muss, auch Diego Schwartzmann kämpft im Moment sehr mit der Form.
Das Spiel habe ich den ersten Satz komplett gesehen. Es war fast schon erschütternd, wenn man Diego Schwartzmann der früheren Tage kennt. Der hat überhaupt gar keinen reingespielt. Also es war wirklich, das ging auch 1-6 ganz schnell weg, der erste. Aber das war schon erstaunlich.
Aber wie gesagt, die Reise muss für Michael Moe noch nicht zu Ende sein, der wirklich gut gespielt hat hier heute gegen Alexander Zverev. Und wir waren in der Pressekonferenz. Und da war er ja erstaunlich realistisch, Alexander Zverev. Ich habe ihn erst gefragt, wie es denn jetzt war mit der Verletzung, wie das mit dem Oberschenkel war. Und das hat er darauf geantwortet.
Ja, ich habe so ein bisschen Schmerzen am unteren Oberschenkel heute gehabt, wahrscheinlich vom ersten Match auch noch, das mich so ein bisschen gehindert hat, so beim Ausschlag hochzuspringen, vor allem beim ersten Ausschlag. Ich glaube, das Tempo war einfach nicht da. Aber das kommt halt davon, dass man halt einfach lange auch raus ist, ne? Und der Körper einfach nicht mehr gewohnt ist, 5 Sätze zu spielen, so lange Matches und so physische Matches zu haben. Deswegen ist das halt einfach so eine Sache, wo man wieder fit werden muss und die Kondition auch wieder zurückbekommen muss.
Aber kaum heute erst während des Matches.
Ja, im Ende ersten Satzes habe ich das mehr und mehr gespielt und am zweiten wurde es mehr und dann irgendwann habe ich halt Probleme gehabt, hochzuspringen, was halt mir so ein bisschen die Power beim Ausschlag genommen hat.
Ja, ab Ende des ersten Satzes war es dann so, dass der Oberschenkel wehtat und dass er jetzt erstmal gucken muss, was damit gewesen ist. Und Davis Cup ist halt das nächste große Event für ihn, wenn nichts dazwischen kommt, hat er dann auch gesagt. Und dann hat man ihn noch gefragt, wie es denn so ist, warum er so gespielt hat, wie er gespielt hat. Und das fand ich eine ganz interessante Antwort. Das hören wir jetzt mal gerade.
Ja, auch einfach kein richtiges Gefühl für Spiel noch. Kein richtiges Gefühl von was ich in welchen Situationen machen muss, um ehrlich zu sein. Wenn man so einen Tiebreak gewinnt, müsste man am Anfang des zweiten Satzes nochmal so ein bisschen hochschalten und konzentriert bleiben. Ich versuche schnell zu spielen, ich versuche irgendwie auf Winner zu gehen, wo ich das nicht brauche. Teilweise spiele ich zu passiv, wo ich vielleicht etwas mehr machen muss. Das ist alles so ein bisschen Fehl am Platz noch. Also ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern. Deswegen, ich bin froh, dass ich jetzt erstmal, 3 Monate bis zum nächsten Grand Slam habe und da hoffentlich auch viele Matches noch spielen werde bis dahin.
Was ich da halt ganz interessant finde, ist diese Geschichte, man trifft falsche Entscheidungen, wenn man lange nicht gespielt hat. Man weiß noch nicht, in welchen Situationen man welchen Ball spielen muss, etc. Das fängt bei der Kreisklasse an. Wenn du ein halbes Jahr keinen Tennis gespielt hast in der Kreisklasse, dann weißt du auch in den ersten Spielen nicht so richtig, was du machen sollst. Das legt sich dann mit der Zeit. Aber diese Abläufe, also Automatismen, die müssen sich dann mit Matches, mit ganz viel Training, müssen die sich erst wieder einschleifen. Und das hat man heute eklatant meiner Meinung nach bei Zverev gesehen.
Und da kann man sagen, was man will, da ist Training schön und gut, aber damit sich das komplett wieder einschleift, brauchst du eben diese Matches auf Turnierniveau und auch auf höherem Turnierniveau. Da hilft dir ein Schaukampf in Abu Dhabi oder wo sie auch immer gespielt haben, Saudi-Arabien, Riyadh, Dubai, hilft dir da sehr bedingt weiter. Ja, weil es einfach unter einer anderen Belastung ist und einer anderen mentalen Anspannung. Und deshalb, das hat er aber schon im Vorwege gesagt, vor dem Turnier, als er noch keinen Ballwechsel gespielt hatte, dass das nicht zu erwarten ist, dass er hier sehr weit kommt, weil er eben diese Praxis nicht hat und die muss er sich jetzt wieder drauf schaffen. Und er hat es natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob wir schon einen Tick nach vorn gucken. Der hat jetzt eine ganze Menge Punkte zu verteidigen in den nächsten Monaten. Der kann richtig abfallen in der Weltrangliste. Mhm. Allerdings im zweiten Halbjahr, wissen wir, hat er gar nichts zu verteidigen. Da kommt dann halt wieder zurück, wenn er wieder da ist. Aber das wird ihn wahrscheinlich jetzt auch schon beschäftigen.
Das wird ihm wahrscheinlich eine ganze Menge Druck machen. Karl-Uwe Stäb hat früher gesagt, ich brauche die Matches. Und das ist dann etwas, was vielleicht dann jetzt auch Alexander Zverev braucht. Ne?
Ich hoffe, das haben alle verstanden, den Witz.
Die Matche.
Die Matche.
Ja. Alexander Zverev ist ausgeschieden in der zweiten Runde. Er hätte eine große Chance gehabt, hier weit zu kommen in diesem Turnier, wäre er fit gewesen. Weil, wir haben es eben angesprochen, Diego Schwartzmann hat gegen J.J. Wolf mit 1-6, 4-6, 4-6 verloren. J.J. Wolf trifft jetzt auf Michael Moe in der nächsten Runde. Und dann müssen wir dann auch noch darüber sprechen, wäre es noch, durchaus hätte es weitergehen können. Wir müssen über ein Match sprechen, was heute Nachmittag stattfand und was die Herzen der australischen Fans höher hat schlagen lassen. Und das war nämlich das Match zwischen Alexei Popperin und Taylor Fritz. Taylor Fritz galt hier vor dem Turnier als einer der großen Mitfavoriten und einer der Spieler, die vielleicht dafür sorgen können, dass jemand wie Novak Djokovic gefährdet wird, dass jemand wie Alexander Zverev natürlich gefährdet wird, dass jemand vielleicht wie Taylor Fritz vielleicht ganz weit kommen kann. Nix da, denkste. Er verliert gegen Alexei Popperin, der heute vielleicht das Match seines Lebens gespielt hat, mit 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 2-6. Wie Popperin, nachdem er im vierten Satz eine Führung, einen Matchball vergeben hat und da nochmal wiedergekommen ist, die Nerven behalten hat, und das ist keine gewöhnliche Situation für ihn, das ist einfach unglaublich stark gewesen. Und getragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern hat er dieses Match gewonnen. Eine absolute Meisterleistung von Alexei Popperin.
Ja, ich weiß nicht genau, wann es soweit war, aber bis zum dritten Satz hatte er keinen einzigen Breakball gegen sich. Ich glaube, am Ende gab es dann schon nochmal einen, aber das war eine,
auch
aufschlagstechnisch, eine unglaubliche Leistung.
Er lag mit Break vor im vierten Satz und Taylor Fritz nochmal das Break geholt und dann auch den Satz gewonnen. Das war insgesamt eine unglaublich gute Leistung in der John Cain Arena. Die John Cain Arena, die sehr geliebt wird von den australischen Spielern, weil sie sagen, da sind sehr viele Tickets, die per Ground-Tickets verkauft werden. Da kommen die Fans, die sehr enthusiastisch sind. Das ist vielleicht der beste von den Showcourts für uns. Auch Kyrgios hat den Court geliebt. Da war eine unglaubliche Stimmung, das war eine super Atmosphäre und Alexei Popperin macht alles aus diesem Match. Und Taylor Fritz, muss man sagen, es ist eine Enttäuschung, nach 4 Stunden gegen Alexei Popperin auszuscheiden. Ich glaube, der hat sich hier eine ganze Menge an Hoffnung gemacht. Mhm.
Du hast es vorhin gesagt, dass Caroline Garcia gegen Fernandes vor so wenig Zuschauern gespielt haben. Das war der Grund, unter anderem, weil das nämlich parallel lief.
Genau.
Und die sind alle dahin gelaufen und haben natürlich auch viele hier auf der Anlage außen auf den Monitoren das Spiel verfolgt. Weil es natürlich ein Aussie ist, logisch.
Ja. Alexei Popperin trifft jetzt in der dritten Runde auf Ben Shelton. Der hat gegen Nicolas Jarry in 3 Sätzen gewonnen, 7-6, 7-6, 7-5. Ben Shelton, der vor diesem Australian Open noch nicht ein einziges Mal das Land verlassen hatte, die USA, der ganz aufgeregt geinstagrammt hatte, dass er zum ersten Mal die USA verlässt und jetzt steht er in der dritten Runde. Ein Spieler, der letztes Jahr über die Challenger Tour nach oben gekommen ist und jetzt wirklich reüssiert hier auf großer, großer Bühne. Einen weiteren Knaller hat es dann halt heute gegeben. Und das war das Match vor Caroline Garcia. Das Match zwischen Casper Ruud und Jenson Brooksby. Eins der Matches der Woche bislang. Jenson Brooksby mit seinem so unorthodoxen Stil, wo du niemals zwei Bälle hintereinander gleich bekommst, der eine überragende Defensive heute gezeigt hat, wo Casper Ruud nicht durchkam durch diese Defensive. Jenson Brooksby gewinnt mit 6 zu 3, 7 zu 5, 6 zu 7 und 6 zu 2. Ich habe nach dem dritten Satz gedacht, Casper Ruud dreht dieses Match.
Auf jeden Fall. Er hat 3 Matchbälle vergeben. Mhm. Und da hat keiner damit gerechnet, dass Jenson Brooksby den Nerv hat, gegen die Nummer 3 der Weltrangliste, das nochmal zu Ende zu bringen. Man muss allerdings sagen, auch Casper Ruud war angeschlagen. Mhm. Auch Medical Timeout gehabt. Wie viele Spieler hier behandelt werden, da müsstet ihr vielleicht in den nächsten Tagen auch nochmal drüber sprechen mit Philipp dann, weil das ist schon sehr auffällig.
Ja.
Ja, und Djokovic, Nadal, Zverev, sie alle sind angeschlagen und eben auch Casper Ruud. Ich weiß nicht, wie ausschlaggebend das für die Niederlage war, denn der Brooksby hat wirklich fantastisch gespielt. Aber einen kleinen Faktor wird das vielleicht auch ausgemacht haben.
Casper Ruud hat vor dem Turnier gesagt, er hat eigentlich keine Pause gehabt im alten Jahr. Und er hat gesagt, die Pause nimmt er sich nach den Australian Open, damit er dann zu Indian Wells und Miami wieder fit ist. Aber den Trainingsblock nimmt er sich jetzt. Er lässt den kompletten Südamerika-Swing aus, den er in den letzten Jahren so gerne mitgespielt hat, mit den Sandplatzturnieren. Und er nimmt jetzt eine Pause. Und das ist seine Saisonvorbereitung, Schrägstrich, sein Saisonabschluss und seine Saisonpause. Also so ist es Casper Ruud war letztes Jahr, Ende des Jahres, noch mit Rafael Nadal unterwegs in Mittelamerika und Südamerika und hat da Schaukämpfe bestritten. Und jetzt hat er sich gesagt, jetzt nehme ich mir die Pause. Aber das heute war, da ist er so vor eine Wand gelaufen. Und das war extrem, wie Casper Ruud immer wieder versucht hat, mit seiner Vorhand Druck zu machen. Und die Vorhand gehört zu den Besten der Welt. Jenson Brooksby hat hinten gestanden und wie eine Ballwand alles zurückgebracht. Das war eine großartige Leistung von Brooksby.
Absolut. Und noch einer der vielen Amerikaner, ja, die hier unglaublich gut sind.
Und der nimmt sich gegenseitig raus in der nächsten Runde gegen Tommy Paul. Tommy Paul hat nämlich heute ein sehr unterhaltsames Match auf dem Court 7 gewonnen gegen Alejandro Davidovic Fokina. Das war das erste Match, was angesetzt worden war. Und Court 7 ist so mitten auf der Anlage drauf. Da kommt man von allen Seiten hin. Und da sind sehr viele Zuschauer sehr früh gewesen. Und dieser Platz war immer voll. Und
es war unglaublich unruhig.
Ja.
Das ist natürlich auf diesem Platz, auf der Anlage so. Genau wie auf Court 3, wo Schwarzmann spielte. Da ist immer eine Geräuschkulisse. Du denkst immer, das ist ja so ähnlich wie New York wahrscheinlich. Mhm. Also, dass die Spieler da sich darauf einlassen können. Viele sind wahrscheinlich auch irritiert und spielen deshalb da nicht so gut. Kann ich mir vorstellen, die es gewöhnt sind, auf den großen Showcourts zu spielen, wo es immer Quiet Please gibt. Da hat nicht einer mal gesagt, seid mal ruhig. Da wurde die ganze Zeit gebrabbelt.
Ich bin gespannt, ich wäre mal gespannt, ob Novak Djokovic auf dem Court 7 so gut spielen würde wie auf dem Showcourt. Oder,
genau.
Oder jemand wie Rafael Nadal, der ja durchaus gerne seine Ruhe hätte und der vor allen Dingen viel Auslauf braucht zu allen Seiten. Ob der auf so einem Court 7 dann wirklich genauso gut spielen könnte wie jetzt im Moment auf den großen Courts. Aber das ist dann schon eine besondere Stimmung, weil der Court ist voll. Du hörst dann auch von allen Seiten, wenn du auf der Anlage unterwegs bist, hörst du dieses Raunen und den Jubel und so weiter. Und das ist eine ganz besondere Stimmung, wenn du so am Nachmittag da bist. Auch jetzt am Abend, als Popperin gespielt hat, als Alex de Minaur gespielt hat, da hörte man immer von weitem her die Geräuschkulisse. Und das ist immer so ein ganz besonderer Moment, wenn man so über so eine Grand-Slam-Anlage geht, finde ich. Tommy Paul hat also gegen Alejandro Davidovic Fokina gewonnen in 5 Sätzen, trifft jetzt auf Jenson Brooksby. Roberto Bautista Agut hat den Kopf aus der Schlinge gezogen gegen einen weiteren US-Amerikaner, gegen Brandon Holt, der als Qualifikant reingekommen war, in 5 Sätzen gewonnen. Ab dem 3. Satz ging nicht mehr viel für Brandon Holt und Bautista Agut gewinnt in 5 Sätzen. Das Match zwischen Andy Murray und Thanasi Kokkinakis läuft gerade, während wir aufnehmen. Die werden noch bis tief in die Nacht hier reinspielen. Und dann können wir noch über die anderen Matches sprechen. Wir müssen nämlich über einen sprechen, der hier seinen 10. Titel holen will, Novak Djokovic. Und der so ein bisschen, das große Rätsel, das Enigma dieses Turniers ist. Und das ist Novak Djokovic. Der hat gegen Enzo Cuoco gespielt. Das nackte Ergebnis, 6-1, 6-7, 6-2, 6-0, deutet eigentlich auf Business as usual hin mit einem kleinen Hiccup im 2. Satz. Aber Novak Djokovic hat sich diese Verletzung in Adelaide zugezogen im Halbfinale gegen Daniil Medvedev. Und man weiß nicht, wie fit er ist. Er hat sich wieder behandeln lassen müssen. Er hat einen dicken Verband um den Oberschenkel gehabt. Zwischendurch hat er gehumpelt. Ich frage mich, wie viel davon ist so ein kleines bisschen Schauspielerei, wie viel davon ist wahr? Wir können nicht in seinen Körper reingucken. Er sagt dann, er hat hinterher gute Laune verbreitet und hat dann hinterher auch gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Es ist nicht alles in Ordnung. Das nehme ich ihm nicht ab. Er sagt dann ja auch, es ist was da.
Also er wäre schon ein unglaublicher Schauspieler, wenn da nichts wäre.
Ja.
Weil es gibt ja manche Schritte, die er macht, wo er dann von Schmerz gezeichnet, auch im Gesicht, nach oben hüpft, um dem Schmerz auszuweichen, zum Beispiel. Also, aber es kann nicht so gravierend sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er es riskieren wird, dass er sich richtig was Schlimmes am hinteren Oberschenkel zuzieht. Das ist richtig langwierig und er will seinen 22. Titel irgendwann holen, um aufzuschließen.
Ja.
Klar weiß er auch, dass hier die beste Chance für ihn normalerweise ist. Hier gewinnt er eigentlich immer, wenn er antritt. Und warum soll das diesmal anders sein? Also da wird etwas sein, aber es wird, glaube ich, nicht so gravierend sein. Er ist dann auch zwischen den Ballwechseln gelaufen. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es war beim Fußball früher so, wenn du was draufgekriegt hast, lauf das Ding mal aus, ne? So den Schmerz rauslaufen. Ja. So dieses Gefühl hatte man manchmal. Und Novak Djokovic hatte noch ein anderen Issue in diesem Match.
Mit einem betrunkenen Fan.
Das waren nämlich die Zuschauer. Und er hat sich beim Schiedsrichter auch massiv beschwert, dass da zwei Fans, ich glaube es waren zwei oder einer, ihn massiv provoziert hat. Mhm. Das gesamte Spiel über 50 Mal, hat er gesagt. Mhm. Du müsstest es mindestens auch 10-mal gehört haben, hat er zum Schiedsrichter gesagt. Aber du tust hier nichts. Warum tust du nichts? Mhm. Kurz darauf wurden 4 oder 5 des Platzes verwiesen. Ich weiß nicht, ob das einer davon war, der ihn provoziert hat, aber möglicherweise war das so. Also da ist er dann nochmal mit einem zweiten Thema aufgekommen, außerhalb seiner Verletzung.
Wir haben das vor 3 Jahren mal erlebt mit Rafael Nadal, wie er von einer Fanin durchbeleidigt worden ist für eine halbe Stunde und immer lachen musste, weil er sie dann irgendwann gefragt hat, meinst du mich? Und sie hat einfach weitergeschrien und er musste dann so lachen, guckte dann zur Schiedsrichterin und die Zuschauerin ist dann auch des Feldes verwiesen worden. Das ist hier sind sehr viele Gin-Buden aufgestellt, hier gibt es Aperol-Spritz, also hier gibt es einiges an alkoholischen Getränken und da gab es wohl ein bisschen zu viel. Novak Djokovic steht auf jeden Fall jetzt in der 3. Runde, übermorgen. Der Oberschenkel der Nation wird, auf den wird weiter drauf geguckt und er trifft auf Grigor Dimitrov. Man kann ja immer sagen, Dimitrov gegen Djokovic, oh, das wird ein tolles Duell. Leider, ich meine, Grigor Dimitrov ist ein toller Spieler, hat heute gegen Laszlo Djere gewonnen, 6-3 Sätzen. Leider hat er gegen die großen Jungs nie eine wirklich große Chance gehabt. Es gab immer mal wieder ein Duell, wo er auf Augenhöhe agiert hat, aber nie über Best of Five und gegen Djokovic traue ich es ihm auch nicht zu.
Ich glaube, es hängt alles von der Verfassung von Djokovic ab. Wenn der Oberschenkel nicht zwickt, wenn er unbeschwert spielen kann, dann glaube ich da auch nicht dran, dass das ein Problem wird. Aber dann glaube ich bei kaum einem Gegner, der noch im Feld ist, an ein Problem. Außer natürlich Medvedev. Das
Tsitsipas vielleicht?
Ich weiß es nicht. Bei Tsitsipas habe ich mittlerweile das Gefühl, dass wenn es ernst wird, klappt es eben leider auch nicht so richtig ganz. Und bei Medvedev ist das durchaus anders. Müssen wir abwarten.
Tsitsipas gewinnt den Doppeltitel hier. Mit seinem Bruder hat er die erste Runde überstanden.
Von daher. Die spielen ja überall, bei allem, wo es irgendwie geht. Und jetzt haben sie heute mal eine Runde gewonnen. Das ist ja ungewöhnlich.
Ja. Gehen wir weiter in den Ergebnissen. Holger Rune hat heute in 3 Sätzen gewonnen. 7-5, 6-4, 6-4 gegen Maxim Cressy. Haben wir nichts von
dem. Den magst du nicht so, ne? Den Holger Rune?
Holger Rune, was heißt nicht mögen? Sein übergroßes und überbordendes Selbstbewusstsein ist jetzt nicht unbedingt jedermanns und auch nicht unbedingt mein Fall, um es mal salomonisch auszudrücken. Holger Rune, wir haben nichts davon gesehen, weil auch das war parallel zu diesen ganzen großen Matches, hat in 3 Sätzen gewonnen. Benjamin Bonsi hat gegen Pablo Carreño Busta mit 10-4 im Match-Tiebreak des 5. Satzes gewonnen. Das war das 3. Mal, dass Carreño Busta einen Match-Tiebreak bei einem Grand Slam verloren hat. Das eine Mal eine ganz berühmte Geschichte vor 4 Jahren gegen Kei Nishikori, als er sich über eine Fehlentscheidung so aufgeregt hat, dass er seine Schlägertasche über den Platz geschmissen hat. Und das war ganz spät, das war nach knapp 5 Stunden gegen Kei Nishikori und es war eine sehr bemerkenswerte Aktion damals. Benjamin Bonsi über die Challenger-Tour in den letzten 2 Jahren nach oben gekommen, ist jetzt auch in der 3. Runde bei einem Grand Slam und da gehört er meiner Meinung nach auch hin, genauso wie Hugo Humbert. Der hat gegen den Dennis Kudler gewonnen in 4 Sätzen. Auch davon haben wir nicht so richtig viel gesehen. Wir können allerdings noch über Daniel Evans sprechen. Der hat gegen Jeremy Chardy heute gespielt. 6-4, 6-4, 6-1. Ganz nacktes Ergebnis. Das ist jetzt nichts, worüber man sprechen müsste. Aber es gab eine Situation. Da ist Jeremy Chardy bei einem Aufschlag bei Breakball, hat am Ballwechsel gespielt und ihm ist der 2. Ball aus der Tasche gefallen. Und die Schiedsrichterin Miriam Bley aus Deutschland hat nicht interveniert, hat nicht Let gerufen und hat nicht den Ball wiederholen lassen, sondern den Ballwechsel weiterspielen lassen. Jeremy Chardy spielt ins Netz, sagt dann, was ist denn hier los, warum wiederholen wir nicht den Punkt? Und sie hat dann gesagt, Daniel Evans war nicht davon beeinträchtigt. Evans hat gesagt, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Gut, kann man auch drüber streiten, aber er war nicht beeinträchtigt. Und Chardy hat den Ball ins Netz gespielt und hinterher hieß es dann wirklich so, die Regel ist, der Returnieren oder der davon betroffen ist, dem das nicht passiert, das ist zu entscheiden, ist der beeinträchtigt worden oder nicht und danach ist zu gehen, ob ein Ballwechsel wiederholt wird. Und in diesem Fall war es so.
Etwas erstaunlich, weil gestern gab es die gleiche Szene beim Spiel Medvedev gegen...
Ich habe es gestern gesehen, ja.
Gegen...
Müssen wir gerade gucken.
War es auch ein Engländer?
John Millman.
Ah, Australier, John Millman. Gut, die beiden waren sich mittlerweile sehr grün, die haben Spaß gehabt. Es stand auch ganz glatt schon im 3. Satz, aber da ist Medvedev der Ball aus der Tasche gefallen. Auch da hat es Millman überhaupt nicht beeinträchtigt. Und Millman war aber im Ballwechsel, was ja bei Medvedevs Aufschlag erstmal gut ist. Dass man überhaupt im Ballwechsel ist, dann hat man wesentlich eine Chance, den Punkt zu machen. Aber Medvedev hat ganz selbstverständlich das abgebrochen und hat 2 neue bekommen. Ja. Also Da waren sich dann die Schiedsrichter offensichtlich nicht ganz einig, wie es gehandhabt wird.
Eine Schiedsrichterin heute auf Twitter hat das dann erklärt und hat gesagt, es ist entscheidend, ob der Spieler, der andere Spieler beeinträchtigt
wird. Macht ja auch total Sinn, weil sonst könntest du ja absichtlich mal sagen, okay, jetzt fällt mir ein Ball aus der Hose.
Ja, genau. Also Daniel Evans weiter in 3 Sätzen. Jeremy Chardy wird trotzdem froh sein, mal wieder auf dem Platz gestanden zu haben. Andrei Rublev hat gegen Emil Roussevori in 4 Sätzen gewonnen und steht damit auch in der dritten Runde und könnte ein sehr, sehr gefährlicher Gegner werden. Auf Rublev gegen Evans freue ich mich sehr auf das Match. Da habe ich Bock drauf. Das könnte wirklich gut werden. Während wir sprechen, ist Thanasi Kokkinakis gerade mit 2-0 Sätzen gegen Andy Murray in Führung gegangen.
Hatte schon Break vor, im zweiten bei 5-4, hat dann aber seinen Aufschlag nicht durchgebracht, aber dafür im Tiebreak dann relativ klar gewonnen. War das 7-3?
Ja. Ja. Und auf jeden Fall, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Onstrampö hat den ersten Satz gegen Marketa Vondrousova mit 1-6 verloren, führt im zweiten Satz mit 5-4. Wir werden über beide Ergebnisse, über das von Thanasi Kokkinakis und über das von Onstrampö morgen mit Philipp dann nochmal sprechen und werden sie dann nochmal zusammenfassen. Das war es nämlich mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Matthias, ich danke dir sehr für deine Expertise. Vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst.
Sehr gerne. Du brauchst doch gar keine Expertise.
Ach, vielen Dank. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes oder auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Auf Instagram mache ich diese Tage nämlich doch eine ganze Menge. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Morgen gibt es wieder eine Nachtwache und morgen gibt es dann auch wieder einen Podcast mit Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.